Stärken und Schwächen der charismatischen Bewegung. Zunächst einmal positive Aspekte, Stärken. Was könnten wir lernen? Die Pfingst- und charismatische Bewegung, so wie ich sie kennengelernt habe, wir werden heute mehr den Schwerpunkt auf die charismatische Bewegung legen. Vielleicht fragen manche, was ist da der Unterschied zwischen Pfingstbewegung und charismatische Bewegung? Normalerweise, wenn ich darüber spreche, kommt ein geschichtlicher Teil voran, den ich jetzt weglassen muss, einfach aus Zeitgründen, weil wir nur den Nachmittag zur Verfügung haben. Und da gehe ich darauf ein, ich kann das jetzt nur kurz sagen, die Pfingstbewegung entstand 1906 in Los Angeles, in der Azusa Street. Dort war eine Versammlung, die betete sehr stark um den Empfang des Heiligen Geistes und dann geschah, wie Augenzeugen berichten, eine Geistausgießung, ich sage das jetzt einfach mal so neutral, und die war so mächtig, dass die ganze Versammlung buchstäblich ein Stockwerk tiefer stürzte, weil sie so so emotional beteiligt waren und hüpften und sprangen vor Freude und so weiter, dass sie buchstäblich ein Stockwerk tiefer brachen. Und das ist offiziell der Beginn der Pfingstbewegung weltweit, 1906. Das breitete sich dann sehr schnell über verschiedene Stationen nach Deutschland aus und im selben Jahr 1906, im Juli, 3 Monate nach diesem Ereignis in Los Angeles, waren in Kassel im Friedenshof beim Deutschen EC-Verband Versammlungen, wo auch plötzlich solche Phänomene vorkamen. Leute fielen um, Leute hatten plötzlich solche Äußerungen, zuckten, schrien, durcheinander, krochen wie Schlangen auf dem Boden herum. Und das Ganze nahm solche Ausmaße an, dass die Polizei diese Versammlungen schließen musste. Es war 1906 im Juli in Kassel. Aber es ließ sich nicht mehr aufhalten, es verbreitete sich sehr schnell über ganz Deutschland und auch Europa. Es entstand eine Bewegung unter Jonathan Paul, die nannte man die Lehre des reinen Herzens. Es war perfektionistisches Gedankengut dabei, das heißt, einige meinten, wenn man diese Geisterfahrung gemacht hat, braucht man nicht mehr sündigen, man könne frei werden von der Sünde, nicht nur von der Macht der Sünde, auch von überhaupt der Sünde schlechthin, nicht mehr sündigen zu brauchen. Und es entstand 1909 eine Erklärung, die von den damaligen Führern der Gemeinschaftsbewegung in Deutschland unterschrieben wurde, 1909, die Berliner Erklärung. Elias Schrenk und solche Leute waren damit die Unterzeichner, Johannes Seitz, und sie beurteilten die damaligen Ereignisse, Vorkommnisse als nicht geistlich, als nicht vom Herrn und lehnten das ab. Und diese Berliner Erklärung hat jahrzehntelang eigentlich in Deutschland die Dinge ziemlich, in Grenzen gehalten, aber 1966 kam dann eben die charismatische Bewegung auf, die sich dann auch in Deutschland sehr schnell ausbreitete, trotz dieser Berliner Erklärung. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden Bewegungen? Die Pfingstbewegung, die 1906 entstand, gründete eigene Gemeinden, sogenannte Pfingstgemeinden. Hier in Karlsruhe gibt es, weiß nicht heute, aber vor wenigen Jahren gab es 5 große Pfingstgemeinden hier in Karlsruhe, muss ich jetzt nicht alle aufzählen, das sind eigene selbstständige Gemeinden. Die charismatische Bewegung, als die entstand, 1960, zuerst in der katholischen Kirche, 1966 in der evangelischen, nannte sich damals geistliche Gemeindeerneuerung, die versuchte, die bestehenden Kirchen und Gemeinden charismatisch zu durchdringen. Die gründete zunächst keine eigenen Gemeinden, sondern wollte die bestehenden Gemeinden charismatisch erneuern und durchdringen. Man wollte eine Erneuerung der Kirchen und Gemeinden und man sagte, der Weg dahin ist Erneuerung durch die Gaben des Heiligen Geistes. Eben durch besondere Gaben, die bisher sehr wenig beachtet worden waren, wie Zungenrede, prophetisches Reden, Heilungen, wollte man die lau gewordenen Gemeinden erneuern. Das war also dann die charismatische Bewegung, die zunächst keine eigenen Gemeinden gründete. Dann entstanden aber einige Zentren, charismatische Zentren, wie zum Beispiel in Berlin unter Volkhard Spitzer. Erst woanders, dann später Kirche am Südstern haben sie dann gekauft und das sind sie heute noch. Und in vielen anderen Städten entstanden solche christlichen Zentren, inzwischen auch in Karlsruhe hier. Und inzwischen gibt es also auch eigene charismatische Gemeinden, die keine Pfingstgemeinden sind von der Wurzel her, sondern charismatische Gemeinden, die eben einen bestimmten Stil haben von Lehre, Frömmigkeit, Verkündigung und so weiter, den wir gleich noch kennenlernen werden. Also, jetzt aber der erste Punkt, Stärken der charismatischen Bewegung. Ich sehe als eine Stärke zunächst mal die Ablehnung der Bibelkritik. In vielen anderen Kreisen, ich muss fast sagen, auch in beiden großen Kirchen, ist die historisch-kritische Methode der Bibelauslegung weit verbreitet. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen erklären, aber das bedeutet, dass man die Bibel nicht mehr von vornherein als Gottes Wort ansieht, sondern im Bild gesprochen wiederum die Bibel wie eine Apfelsine schält, um an den wirklichen Kern zu kommen. Da muss man erstmal den Ballast an Schale entfernen. So sehen das die modernen Theologen, die sich dieser historisch-kritischen Methode der Bibelauslegung geöffnet haben. Das wird in der charismatischen Bewegung pauschal gesehen abgelehnt. Grundsätzlich abgelehnt. Ich könnte den Punkt auch positiv formulieren. Man hält fest an der ganzen Heiligen Schrift als Offenbarung Gottes, ohne Abstriche. Man glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und das ist gut. Das ist nicht mehr überall zu finden, in manchen Freikirchen nicht mal mehr zu finden, aber in der charismatischen Bewegung wird grundsätzlich Bibelkritik abgelehnt. Dann ist in den charismatischen Kreisen die Botschaft von Bekehrung und Wiedergeburt da. Und auch das ist in unserer christlichen Landschaft nicht selbstverständlich. Bekehrung und Wiedergeburt wird gepredigt und deswegen auch erlebt. Menschen werden gerettet, kommen hinzu, bekehren sich, werden Kinder Gottes. Und dafür haben Charismatiker ein ganz großes Anliegen, missionarische Arbeit zu machen. Das bringe ich gleich nochmal als Extrapunkt. Aber diese Botschaft von Bekehrung und Wiedergeburt ist da. Die ist nicht mehr in allen Kirchen da. Und in manchen Freikirchen fängt es auch schon an, da an dem Punkt kritisch zu werden. Dann drittens, ich sage das jetzt mal zunächst ganz ungeschützt positiv, in der charismatischen Bewegung wird mit der Wirklichkeit des Heiligen Geistes gerechnet. Der Heilige Geist existiert nicht nur auf dem Papier, ja, oder so im Glaubensbekenntnis, so an dritter Stelle, ich glaube an den Heiligen Geist und die heilige christliche Kirche und so weiter, sondern man rechnet mit der Wirklichkeit des Heiligen Geistes heute, in unserer Zeit, im Gemeindeleben, im Leben des Einzelnen. Dass das teilweise vielleicht aus unserer Sicht zu weit geht, ist jetzt auf einem anderen Blatt. Aber zunächst einmal positiv, man rechnet mit der Wirklichkeit des Heiligen Geistes. Und das wollen wir auch. Dann viertens, Heiligung wird gelehrt und gelebt. Heiligung jetzt als Glaubensgehorsam der Christen, als ein Begriff, der sagt, Christen wollen ihr Leben nach Gottes Wort und Maßstab und Willen ausrichten. Sie leben Heiligung. Sie wollen wirklich der Schrift gehorchen, was das persönliche Glaubensleben angeht. Dann, wie ich eben schon sagte, echter missionarischer Eifer. Gerade charismatische Gruppen sind es oft, die rausgehen auf die Straße, die rausgehen auch ins Milieu, die eine sehr gute Randgruppenarbeit machen, die Leute wirklich holen von der Straße und von den Drogen und vom Alkohol und von allem Möglichen. Vielleicht nicht alle charismatische Gemeinden, aber sehr viele machen eine echt gute missionarische Arbeit und scheuen nicht davor zurück, eben auch Randgruppen zu erreichen. Dann ein Punkt, den muss ich ein bisschen erklären. Einheit von Verstand, Wille und Gefühl. Wir Menschen sind eine Einheit von Verstand, Wille und Gefühl. Gott hat uns das gegeben, und in der westlichen Christenheit haben wir weitgehend eine Art Verkopfung. Das ist ein Ausdruck von Christa Mewes. Eine Intellektualisierung, eine Verkopfung des Glaubens. Das heißt, Kopfglaube, ja, es wird alles da oben im Kopf gemacht. Der Glaube spielt sich im Kopf ab, Glaube ist intellektualisiert, er ist eine Zustimmung zu bestimmten Lehrüberzeugungen, ich könnte auch Dogmen sagen, ja, und ansonsten im Leben ist nicht mehr viel zu sehen davon. Eine Verkopfung. Und wir sollten uns selbst verstehen als Einheit von Verstand, Wille und Gefühl. Damit will ich jetzt auf keinen Fall einer Gefühlsduselei das Wort reden, ja. Ich glaube nicht, dass man in jedem Gottesdienst hüpfen und klatschen und springen und weinen und was weiß ich alles muss, ja. Das meine ich nicht damit. Aber wenn jemand nach Hause geht aus dem Gottesdienst und sagt, stell dir vor, heute hat jemand bei uns gelacht. Oder stell dir vor, heute hat jemand, habe ich gesehen, hat jemand geweint. Ich habe eine Träne gesehen, als was ganz Aufsehenerregendes, dann stimmt auch was nicht. Das sollte möglich sein, dass auch mal humorvoll geredet wird, so wie das heute Morgen unser Bruder Giuseppe exemplarisch deutlich gemacht hat, wie das geht, ja, dass man auch eine Sache sehr humorvoll sagen kann und trotzdem gut und richtig und geistlich. Einheit von Verstand, Wille und Gefühl. Und dann schadet es auch nichts, wenn eine Versammlung einmal herzhaft lacht, ohne dass das Ganze jetzt in Albernheit ausartet und so weiter. Dann ein Punkt, den viele als Argument nehmen, warum sie in eine charismatische Gemeinde gewechselt sind. Ob das richtig ist, dass man wegen diesem Punkt in eine Gemeinde gehen sollte, ist eine andere Frage. Aber viele sagen, sie sind dorthin gegangen wegen der warmen, herzlichen Atmosphäre. Da haben natürlich die Charismatiker kein Monopol drauf. Ja, das gibt es zum Glück auch noch in anderen Kreisen, aber trotzdem, viele charismatische Gemeinden haben wirklich eine sehr warme, herzliche Atmosphäre. Die Leute spüren das, wie sie an- und aufgenommen werden, und das macht einfach was aus. Die Leute fragen nicht zuerst nach dem Glaubensbekenntnis oder der Theologie. Sie gucken erstmal, was sind denn das für Leute, werde ich da aufgenommen? Da muss man nicht gleich an der Tür umarmt werden, ja, aber warme, herzliche Atmosphäre ist was, denke ich, Positives, und das könnten wir da durchaus vielleicht sogar abschneiden als Scheibe. Der achte Punkt heißt intensive Seelsorge untereinander. Wir kommen ja gerade von einer Konferenz her, wo wir uns intensiv mit Seelsorge beschäftigt haben. Einige von euch waren auch dabei in Rehe. Und ich glaube, dass wirklich in vielen Gemeinden, in allen Gemeinden hier ein gewisses Defizit ist, auch bei uns in Mannheim, intensive Seelsorge untereinander. Nicht von Spezialisten, die Psychologie studiert haben müssen oder so, sondern von Brüdern und Schwestern, die eine Gabe haben von Gott, die aber auch das Wort gut kennen, die mit dem Wort umgehen können, trösten können, aufrichten können, ermahnen können. Intensive Seelsorge untereinander. In charismatischen Gemeinden sieht man es nicht selten, dass Leute irgendwo sitzen, kleine Grüppchen, und das sind intensive Gespräche und da wird gleich gebetet mit dem Betreffenden. Vielleicht ist es auch manchmal zu hemdsärmelig, ja, und zu oberflächlich, aber das Grundanliegen ist weit verbreitet, dass Geschwister gegenseitig sich helfen in intensiver Seelsorge. Dann haben sie auch eine besondere Fürsorge für kranke Menschen. Das müssen wir einfach sehen. Der kranke Mensch wird gesehen, ob er nun körperlich oder seelisch krank ist oder auch am Geist, er wird gesehen, und man hat eine besondere Fürsorge für Kranke. Vielleicht geht man in manchen Dingen da auch zu weit, das will ich jetzt noch nicht berühren. Ich will erstmal das Positive sagen. Der Kranke wird gesehen, er kommt vor, Es wird gepredigt, auch für Kranke. Es wird die Gelegenheit gegeben zum Gebet für Kranke und für eine besondere Fürsorge. Und ich glaube, das ist christlich und gut und biblisch, und das sollten wir auch nicht aus den Augen verlieren. Und das ist vielleicht ein allgemeiner Platz hier, der 10. Hoffnung der Wiederkunft Jesu Christi ist auch lebendig in der charismatischen Bewegung. Man rechnet mit der Wiederkunft Jesu, man lebt darauf hin, man will wirken, bis dass er wiederkommt. Auch das ist nicht selbstverständlich, deswegen sage ich das. Es gibt große Kirchen, bei denen die Wiederkunft Jesu überhaupt nicht vorkommt, in der Theologie schon gar nicht vorkommt, zum Beispiel die römisch-katholische Kirche, die spricht auch davon, aber am Sankt-Nimmerleins-Tag. Ich habe hier noch ein paar Pünktchen gelassen. Das soll heißen, ich will absolut nicht behaupten, dass das schon alles ist, was man dort Positives sehen und beobachten, erleben könnte, nennen könnte. Ich habe jetzt mal diese 10 Punkte genannt. Wenn ihr nachher kommt und sagt, das habe ich schon beobachtet, das habe ich dort erlebt, dann will ich es gerne ergänzen. Dann steht das auf der nächsten Folie mit drauf. Aber wir sehen schon allein diese 10 Punkte, da ist einiges vorhanden, wo wir uns vielleicht doch die eine oder andere Scheibe abschneiden könnten. Wir auf jeden Fall in Mannheim, wie es bei euch ist, kann ich nicht so beurteilen, aber da sind einige Dinge, vielleicht nicht gerade beim ersten Jahr, da glaube ich nicht, dass wir ihnen nachstehen, aber es gibt da ein paar andere Punkte, wo wir vielleicht sagen müssen, da könnten wir sogar was abgucken. Und das wäre gar kein Fehler. Ich denke, wir können überall lernen, wenn wir nach dem biblischen Motto vorgehen, prüfet alles, das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Ich kann natürlich jetzt nicht 2 Stunden über die Stärken der charismatischen Bewegung sprechen und auch nicht 4 Stunden. Ich könnte schon, aber das wäre nicht unser Thema heute Nachmittag, denn ich möchte schon gerne von der Bibel her zeigen, wo aber jetzt die Schwächen sind, wo wir doch von der Bibel her Zurückhaltung üben sollten. Und deswegen gehen wir jetzt einfach weiter in unserem Umdruck zu dem nächsten Punkt, zur Lehre und Praxis innerhalb der charismatischen Bewegung. Und da muss ich jetzt doch leider auch eine ganze Reihe von Punkten nennen, wo ich meine, dass Lehre und Praxis nicht mit der Bibel übereinstimmt. Kommen wir zu dem ersten gleich, nämlich die Geistestaufe sei eine von der Wiedergeburt getrennte Erfahrung. Was ist Wiedergeburt? Ich glaube, das muss ich hier in diesem Kreis nicht lange erklären. Ich gehe davon aus, dass wir das alle erlebt haben. 1. Johannes 1, Vers 12 sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht oder das Recht oder die Exousia, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben und die von Gott geboren sind, heißt es dann weiter in Vers 13. Das heißt, Wiedergeburt geschieht, indem der Same des Wortes Gottes und letztlich der Herr Jesus selbst, der das Wort Gottes ist in Person, aufgenommen wird und als Frucht daraus geschieht die Wiedergeburt. Und neues, von Gott geschenktes Leben kommt in unsere biologisch-irdische Existenz. Wiedergeburt, eine von Gott gewirkte Herzenserneuerung. Wir könnten auch sagen, der Heilige Geist nimmt Wohnung in einem Menschenleben. Christus selbst nimmt Wohnung unsichtbar im Heiligen Geist. Der Heilige Geist in uns ist niemand anderes als der Herr Jesus, der unsichtbar in uns wohnt. Der Herr ist der Geist, sagt Paulus in 2. Korinther 3, 17. Der Herr Jesus nimmt Wohnung in unserem Herzen. Und zwar durch den Heiligen Geist. Und die Bibel sagt ganz klar, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Der gehört nicht zu ihm. Römer 8, Vers 9. Es gibt kein Christsein ohne Heiligen Geist. Wer Christ ist, hat den Heiligen Geist und wer nicht Christ ist, hat ihn nicht. Und der Heilige Geist ist eine Person und den kann man nicht scheibchenweise empfangen, den kann man auch nicht 10% oder 20% empfangen, sondern ganz oder gar nicht. Er ist eine Person. Leider wird er in der charismatischen Bewegung doch immer wieder mal mehr als Kraft gesehen. Es wird viel gesprochen von der Kraft des Heiligen Geistes und naja, von einer Kraft könnte man ja auch einen bestimmten Prozentsatz empfangen, aber nicht von einer Person. Natürlich ist der Heilige Geist auch eine Kraft. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, sagt der Herr Jesus zu den Jüngern, bevor er zum Himmel fuhr. Und trotzdem müssen wir das sehen, durch die Wiedergeburt empfängt ein Mensch den Heiligen Geist und wird in diesem Augenblick durch den Heiligen Geist in den Leib Christi hineingetauft. Der Ausdruck Geistestaufe kommt in der ganzen Bibel nur einmal vor und die Stelle sollten wir jetzt aufschlagen. 1. Korinther 12, Vers 13. Ist die einzige Stelle, wo das Wort Geistestaufe vorkommt im Neuen Testament. 1. Korinther 12, Vers 13 schreibt der Apostel in dem großen Kapitel über die Gaben des Heiligen Geistes in 1. Korinther 12, Vers 13. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Hier steht es, wir sind zu einem Leib getauft worden. Wann ist das geschehen? Wann sind wir in den Leib Jesu Christi hinein getauft worden? Im Augenblick der Wiedergeburt. Als wir Christen wurden, wurden wir ein Glied am weltweiten Leib Jesu Christi, an dem er das Haupt ist. Das ist ganz eindeutig klar, Geistestaufe nur hier. Und was jetzt wichtig ist, was wir an unseren deutschen Bibeln nicht erkennen können, aber hier sind einzelne unter uns, die auch Griechisch können, und hier steht im Griechischen eine Zeitform, die gibt es im Deutschen nicht. Die Griechen haben nicht nur Imperfekt und Perfekt und Plusquamperfekt, um Vergangenheit auszudrücken, die haben noch eine Zeitform, die nennt man Aorist. Und der Aorist beschreibt immer eine abgeschlossene Handlung. Da ist etwas in der Vergangenheit geschehen und abgeschlossen. Eine einmalige Sache. Und hier steht in 1. Korinther 12, Vers 13, in einem Geist sind wir zu einem Leib getauft worden, Aorist, abgeschlossen, einmalig. Man kann nur einmal Glied am Leib Jesu Christi werden, nämlich in der Wiedergeburt. Und dann wird man nicht wieder abgerissen vom Leib und wieder dran amputiert und wieder ab und wieder dran und so weiter. Das ist eine völlig falsche Vorstellung. Die Bibel sagt das ganz klar. Man wird Glied am Leib Jesu Christi im Augenblick der Wiedergeburt. Und man bleibt es auch. Neutestamentliche Lehre. So, wann geschieht das Ganze? Eine Stelle noch dazu. Epheser 1, 13. Ich habe sie heute Morgen schon mal kurz erwähnt. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13. Da ist der geistliche Segen, von dem wir heute Morgen gesprochen haben, ja, in Christus. Wir sind in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt. Wir sind schon mit dem Geist versiegelt und wir sind begnadet in dem Geliebten. Jetzt lesen wir Vers 13. In ihm, in Christus, seid auch ihr, Epheser und ihr Karlsruhe, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, der Rettung, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wann wird ein Mensch versiegelt mit dem Heiligen Geist? Antwort, in dem Augenblick, wo er gläubig wird. Wirklich gläubig wird an den Herrn Jesus, nicht so landläufig, sondern in dem Moment, wo er sein ganzes Vertrauen, Blick auf die ewige Errettung, auf Jesus Christus setzt, sich bekehrt, wiedergeboren wird, den Geist empfängt, Christus in sein Herz kommt. Das ist der Augenblick der Geistestaufe. Nach pfingstlich-charismatischem Verständnis ist Geistestaufe etwas ganz anderes, nämlich leider ein von der Wiedergeburt getrenntes Erlebnis, das kann Wochen, Monate, Jahre oder Jahrzehnte später sein. Da ist jemand Christ geworden und irgendwann später erlebt er nach pfingstlichem Verständnis die Geistestaufe, und zwar meistens durch Handauflegung vermittelt eines anderen Pfingstlers oder Charismatikers. Fast immer ist Handauflegung im Spiel, wir werden darauf gleich noch eingehen. Und dann kann es sein, dass der Betreffende vielleicht sehr auffällige, spektakuläre Gaben bekommt von da ab und entfaltet, wie zum Beispiel Zungenrede oder prophetisches Reden oder irgendetwas anderes in dieser Richtung. Dann meinen Charismatiker, habe er wirklich die Geistestaufe erhalten. Sie sagen, bei der Wiedergeburt bekommt man nur ein Stück weit Angeld des Heiligen Geistes, nur eben so ein Vorschuss, so ein Angeld, und man ist schon Christ, aber die eigentliche Geistestaufe, die fehlt noch. Man ist praktisch in einer Anfangsstufe Christ, aber noch nicht im wirklichen vollen Sinne, erst wenn man die Geistestaufe erlebt hat. Ich hätte euch jetzt hier gerne auf einer Kassette den Originalton eingespielt von Reinhard Bonnke, als er mal 1991 hier in Karlsruhe war, im Kongresszentrum. Davon habe ich Kassetten, und da hätte ich jetzt gerne eine Passage eingespielt, wo es sehr deutlich wird, wie eben Reinhard Bonnke damals Geistestaufe erklärt hat. Da war das Kongresszentrum voll mit Christen, die überwiegende Anzahl der Menschen waren Christen, und er hatte eine Verkündigung, und nach der Verkündigung rief er die Christen nach vorne, um die Geistestaufe zu empfangen. Daran seht ihr ja, das waren alles wiedergeborene Leute, die den Heiligen Geist schon lange empfangen hatten, schon lange versiegelt mit dem Heiligen Geist, aber Reinhard Bonnke meinte, er müsste sie jetzt nach vorne rufen, dass sie unter seiner Handauflegung und unter seinem Gebet die wirkliche Geistestaufe erleben würden. Und das ist natürlich im Widerspruch zur Heiligen Schrift. Da erleben dann die Leute vielleicht schon etwas, wenn sie sich dafür öffnen, wenn sie sich entsprechend innerlich leer verhalten, ohne geistige Spannung, wenn sie sich ganz passiv, willenlos öffnen, kann man da schon etwas erleben. Aber ob das dann wirklich vom Heiligen Geist ist, möchte ich an der Stelle mindestens dahingestellt sein lassen. Ein Bekannter von mir ist Karl-Hermann Kaufmann in Albstadt. Der Karl-Hermann Kaufmann war jahrelang ein überzeugter Pfingstler. Er war Christ geworden, zunächst im landeskirchlichen Bereich, und hatte sich dann nach mehr gesehnt, war mit Charismatikern in Berührung gekommen und Pfingstlern und hörte von der Geistestaufe, und er erzählte einmal, wie er mit anderen Brüdern zusammen stundenlang gefleht hat, wirklich gefleht, bis sie heiser waren, um die Geistestaufe. Sie lagen auf den Stühlen, sie lagen lang ausgestreckt auf dem Boden und flehten um die Geistestaufe. Wiedergeborene Leute, die den Heiligen Geist schon lange empfangen hatten. Aber so ist das, wenn man damit in Berührung kommt und einem das so vermittelt wird, dir fehlt etwas, du brauchst etwas noch, guck doch mal dein kümmerliches Christsein an. Kannst du überhaupt in Zungen reden? Hast du überhaupt irgendeine Gabe aufzuweisen und so? Wenn das so unterschwellig oder sogar ganz massiv verkündigt wird und man sich in einem solchen Kreis aufhält, entsteht ein ganz starker psychischer Druck, und man fängt an, sich auch danach auszustrecken. Man sagt sich, entweder haben die zu viel oder ich habe zu wenig. Und meistens kommt man zu der Sicht, ich habe zu wenig, und man streckt sich auch danach aus. Und genauso ging es mir als junger Christ. Ich war erst wenige Monate gläubig, da bekam ich Bücher in die Hand von einem amerikanischen Pfingstler namens Merlin Carruthers. Den kennt heute fast kein Mensch mehr, aber damals waren seine Bücher sehr verbreitet. Ich suchte stets das Abenteuer, bekam ich in die Hand ein kleines Büchlein, und ich las das und ich war fasziniert. Ich war von den Socken, und ich sagte mir genau das, entweder hat der Mann zu viel oder ich habe zu wenig, eins von beiden. Und ich werde nicht vergessen, wie ich eines Abends als ganz junger Christ, ein paar Monate gläubig, vor meinem Bett niederkniete und auch bat, Gott bat um die Geistestaufe. Keine Sorge, es ist nichts passiert. Zum Glück erhört Gott nicht alle unsere Gebete. Wohin hätten wir uns schon gebetet? Ja, wenn Gott alle unsere Gebete erhören würde. Er hat dieses Gebet nicht erhört, weil er sah, dass ich im Grunde, so hoffe ich doch, aufrichtig war. Und da ist überhaupt nichts passiert damals. Und wenige Zeit später bekam ich ein anderes Buch in die Hand von Alexander Seibel, Gemeinde Jesu endzeitig unterwandert. Ich las das Buch und wusste sofort, der Mann hat recht. Und ich löste mich von diesen Gedanken, die ich in meinem Herzen noch hatte, und ging von da ab meinen Weg in hoffentlich nüchterner Richtung, aber immer noch mit der Sehnsucht im Herzen, wirklich Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu erleben. Und zwar nicht einmalig durch ein besonderes Ereignis, sondern immer und immer wieder neu. Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist der große Unterschied. Geistestaufe, einmalig in unserem Leben, in dem Augenblick, wo wir die Wiedergeburt erleben und in den Leib Jesu Christi hineingetauft werden. Erfüllung mit dem Heiligen Geist, immer und immer wieder neu. Das ist die Stelle Epheser 5, wenn ihr noch aufgeschlagen habt, Vers 18. Epheser 5, Vers 18. Da schreibt Paulus eine unerhörte Sache. Er sagt, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Das sagt er in einem Atemzug. Mit derselben Selbstverständlichkeit, wie wir uns nicht voll Wein saufen sollen, sollen wir aber voll Geistes werden. Genau übersetzt, hier steht nicht Aorist, also werdet einmal voll mit Heiligem Geist und dann geht ihr so auf einer gehobenen Stufe euren Weg, ja? Sondern hier steht, lasst euch ständig neu, immer wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllen. Das sind zwei verschiedene Paar Stiefel, ihr Lieben. Empfang einmalig, Erfüllung immer und immer wieder neu. Warum müssen wir immer wieder neu erfüllt werden mit dem Geist? Aus zwei Gründen. Einmal, weil wir durch jede Sünde, die wir begehen, den Geist trüben, dämpfen, zurückdrängen in unserem Leben. Und wenn wir gesündigt haben, gibt es nur einen Weg, darüber Buße tun, das Bekennen, und der Geist hat wieder Raum in uns. Und der zweite Grund ist, wenn wir dem Herrn dienen, wenn wir wirklich geistlichen Dienst tun, in der Seelsorge, in einem langen Gespräch, wo wir mit jemandem ringen, in Verkündigung, im evangelistischen Zeugnis, einem Arbeitskollegen gegenüber, da geht geistliche Kraft von uns aus. Da kann es manchmal hinterher sein, da fühlt man sich leer wie ein Bombenkrater. Und da braucht man neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. In der Stille, wo wir wieder neu ihm begegnen. Ich bete oft ein Gebet. Herr, mach mich wieder leer von dem, was ich erlebt habe, auch mit dir erlebt habe, und fülle mich wieder ganz neu mit dir selbst. Wir brauchen immer wieder Erfüllung mit ihm. Was ist jetzt mit Lukas 11, Vers 13? Da steht doch, wir sollen um den Heiligen Geist bitten. Schlagen wir das auf, Lukas 11, Vers 13. Das lehrt unser Herr Jesus selbst. Ihr kennt den Abschnitt, es geht um das Gebet. Die Jünger sagten, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat, Johannes der Täufer. Und dann kommt die Antwort unseres Herrn. Und dann heißt es in Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Hier steht es doch. Der Vater wird den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Das ist eine Stelle, die kennt jeder Pfingstler und auch jeder Charismatiker. Und darauf wird sich oft berufen, darauf bezieht man sich oft. Nur man vergisst eines. Wann hat der Herr Jesus das zu seinen Jüngern gesagt? Das war vor Pfingsten, ihr Lieben. Vor Pfingsten durften und sollten die Jünger bitten um den Heiligen Geist. Als sie zusammen waren im Obersaal in Jerusalem, haben sie nichts anderes gemacht, als auf die Verheißung des Vaters gewartet und gefleht: Vater, jetzt schenk uns deinen Heiligen Geist. Denn bis dahin waren sie noch furchtsam und verriegelt hinter den Türen. Aber dann bekamen sie Freimütigkeit, hinauszugehen in der Kraft des Heiligen Geistes. Vor Pfingsten durften und sollten die Menschen selbstverständlich um den Empfang des Heiligen Geistes beten. Und wenn heute ein Mensch suchend ist, wenn er noch nicht errettet ist, können wir ihm auch sagen: Du, bete doch darum, dass sich der Herr Jesus dir offenbart. Bete doch darum, dass du ihn findest, und bitte, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt. Das können wir einem noch nicht erretteten Menschen durchaus sagen. Der darf so beten. Ist ganz in Ordnung. Aber wir, die wir errettet sind, die wir den Heiligen Geist empfangen haben, die wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, wir brauchen nicht um den Empfang des Heiligen Geistes beten, nicht um die Geistestaufe. Wir dürfen bitten: Herr, erfülle uns wieder neu mit deinem Heiligen Geist. Das können wir beten. Das ist in Ordnung, aber nicht in diesem Sinne, hier nicht auf Lukas 11, 13 berufen, wenn wir dann so wie Karl-Hermann Kaufmann und seine Freunde auf den Stühlen liegen oder auf dem Boden und um die Taufe mit dem Heiligen Geist bitten. Also wir haben jetzt unter erstens diese Stellen angeschaut: Empfang des Heiligen Geistes einmalig, Aorist, abgeschlossen. Im Augenblick der Wiedergeburt. Erfüllung immer und immer wieder neu. Kommen wir zum zweiten Punkt. Oder bevor wir da hinkommen, will ich das nochmal sagen. Die Charismatik ist ein Lehrproblem. Und bitte, das ist jetzt nicht nebensächlich, was wir jetzt gerade hier besprochen haben. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Ich persönlich könnte mich nie und nimmer einer Gemeinde anschließen, in der das offizielle Lehre ist, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist eine von der Wiedergeburt getrennte Erfahrung ist. Hier, an der Stelle, ist die Türe offen für jegliche Form von Schwärmerei. Ich sage das ganz bewusst. Hier ist die Türe ganz weit offen, wenn Heiligung auseinandergerissen werden. Das gehört zusammen. In dem Augenblick, wo ich mich bekehre, wirklich bekehre, da macht Gott daraus die Wiedergeburt und ich empfange den Heiligen Geist und ich bin ein ganzer Christ. Ich bin noch jung im Glauben, aber ich habe denselben Heiligen Geist, den der Apostel Paulus hatte und den Hudson Taylor hatte und wie sie alle hießen. Der wohnt dann in mir und jetzt heißt es wachsen. Sein ganz gravierender Lehrpunkt. Und viele Pfingst- und charismatische Gemeinden haben das in ihrem offiziellen Glaubensbekenntnis, dass sie sagen: Geistestaufe ist eine von der Wiedergeburt getrennte Erfahrung. Und da ist die Wurzel, da ist die falsche Weichenstellung. Auf diesem Gleis kommt dann viel, viel Unnüchternes in das Leben von Menschen und auch in ganze Gemeinden hinein. Kommen wir zweitens zur Praxis der Handauflegung. Handauflegung bedeutet immer Einsmachung, Identifikation. Das kommt vor in 3. Mose, wir schlagen jetzt die Stelle nicht auf. Ihr kennt das, als wenn der hohe Priester in das Heiligtum ging, in das Allerheiligste einmal im Jahr am großen Versöhnungstag, dann stemmte er dem Opfertier die Hände auf. Hebräisch Zamach heißt aufstemmen. Der hat richtig die Hände aufgestemmt auf das Opfertier. Und dann wurde die Sünde, die unwissentlich geschehene Sünde des Volkes übertragen auf das Opfertier. Das heißt, er machte sich eins und übertrug die Sünde des Volkes auf dieses Tier. Das wurde dann in die Wüste gejagt, eines und der andere Bock, der wurde getötet und sein Blut ins Allerheiligste genommen und dort auf den Deckel der Lade gesprengt. Einsmachung, Identifikation. Und in diesem Sinne kommt Handauflegung auch einige Male vor, in der Apostelgeschichte zum Beispiel 6-mal, ihr habt die Stellen auf dem Umdruck, aber die Apostelgeschichte beschreibt eine Zeit von 30 Jahren, eine Zeitspanne von 30 Jahren, und da kam 6-mal Handauflegung vor, die hier berichtet wird. Also es ist nicht so, dass die Apostel andauernd Hände aufgelegt haben, 6-mal in 30 Jahren wird hier berichtet. Warum? Weil Handauflegung Einsmachung bedeutet, Identifikation, ist darum auch etwas Gefährliches dabei, weil wenn ich die Hände einfach jemanden auflege, den ich nicht kenne, der vielleicht gar kein gereinigtes Leben hat, der vielleicht sogar in irgendwelche dunklen Dinge verstrickt ist, dann mache ich mich eins mit ihm und dann könnte es sogar sein, dass das Rückwirkung hat auf mein Leben. Es gibt einen Grundsatz im Neuen Testament, der steht in 1. Timotheus 5, Vers 22. Das ist zwar der Zusammenhang von Ältesteneinsetzung. Da ist ganz richtig, heißt es zuerst, auch Ältesten nicht zu früh die Hände aufzulegen. Das heißt, niemand zu früh zum Ältesten zu machen, ohne dass man ihn und seinen Charakter kennt. Aber das heißt auch ganz allgemein, niemand zu schnell, zu voreilig die Hände auflegen lassen. Achim. Ja, vielleicht, wenn es nicht zu oft ist, aber was wolltest du fragen?
Das würde ja bedeuten, dass wenn wir eben da vorsichtig sein sollten, den Leuten die Hände aufzulegen, dass der böse Geist, sage ich mal, der jetzt im anderen drin ist, auch mich zurückschlägt und somit Gottes Geist schwächer wäre. Zeugt dieser Punkt nicht eher davon, dass da eine gewisse Ängstlichkeit da ist, lieber nicht zu schnell die Hände aufzulegen als andersrum. Ne?
Ja,
und es, gerade diese Stelle, entschuldige, ja. 1. Timotheus 5, 22, ob man da ablesen kann, dass es allgemein gilt, halte ich für schwierig, weil Timotheus bekommt ja da die Anweisung im Zusammenhang mit den Ältesten.
Richtig, das habe ich auch gesagt. Zuerst, vom Kontext her, gilt es eindeutig für die Ältesten Einsetzung. Aber weil dann danach noch steht, mache dich auch nicht teilhaftig fremder Sünden, das, glaube ich, ist nicht nur auf die Ältesten bezogen, ja, dass die vielleicht noch Sünde in ihrem Leben haben. Ich glaube, dass es ein Stückchen weitergeht. Und zwar würde ich das gerne mit der nächsten Stelle, die nicht auf eurem Umdruck steht, belegen. Und zwar mit Haggai 2, Vers 12 bis 13. Haggai 2, hier ist ein ganz wichtiges Prinzip beschrieben. Jetzt müssen wir den erstmal finden, ja, einer der kleinen Propheten, Haggai 2, Vers 12 und 13. Ich muss gestehen, ich habe lange über diese Stelle hinweg gelesen, sie ist mir gar nicht verständlich geworden, aber vielleicht jetzt ein bisschen mehr. Haggai 2, Vers 12. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Kleides trägt und mit seinem Zipfel Brot oder Gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird das dadurch heilig? Versteht ihr die Fragestellung? Er fragt, wenn jemand heiliges Fleisch eingewickelt hat in irgendein Stück Stoff oder so und berührt damit eben irgendeine andere Speise, wird die dadurch heilig? Kann Heiligkeit übertragen werden? Die Antwort, die hier erwartet wird, und die Priester antworteten und sprachen, nein, Heiliges kann nicht übertragen werden. Darauf sagte Haggai, wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Ja. Versteht ihr, was hier gesagt wird? Heiliges kann nicht übertragen werden, so einfach, ja, von dem einen zum anderen oder von Gegenständen zu Gegenständen, aber Unheiliges kann übertragen werden. Es wird unrein. ist ein Grundsatz. Wir haben jetzt keine Zeit, uns den Kontext von Haggai anzuschauen. Das ist ein ganz wichtiger Vers im Haggai-Buch. Aber ich will das einfach nur jetzt hier in den Raum stellen. Ich glaube nicht, Achim, dass wir jetzt in Sorge sein müssten, wenn wir irgendeinem Christen die Hände auflegen oder einem Nicht-Christen, dass da jetzt gleich mit aller Macht etwas zurückschlägt auf uns, weil das wäre wirklich fatal, wenn der Geist, der in uns ist, schwächer wäre als der Geist, der in der Welt ist. Ja? Johannes schreibt genau das Gegenteil, der in euch ist, ist stärker als der in der Welt ist. Trotzdem glaube ich, dass wir sehr zurückhaltend sein sollten mit Handauflegung. Ich persönlich würde niemandem die Hände auflegen, den ich nicht gut kenne, und ich würde mir auch von niemandem die Hände auflegen lassen, den ich nicht gut kenne. Ich habe mir vielleicht jetzt überhaupt in meinem Leben erst 2 oder maximal 3 Mal Hände auflegen lassen, und das waren Leute, ein alter Bruder, das war mein Seelsorger, der hat mir einmal die Hände aufgelegt nach einer ganz langen Seelsorge. Das war in Ordnung und das kann ich so stehen lassen. Aber ansonsten muss ich im Neuen Testament schauen, wo wurde denn im Neuen Testament überhaupt Hände aufgelegt? Die Stellen in der Apostelgeschichte haben wir eben schon erwähnt. Da kann man bei allen 6 Stellen begründen, warum an dieser Stelle Hände aufgelegt wurden. Es war immer Identifikation. Zum Beispiel die erste Stelle, Apostelgeschichte 6,6, ja, als die Diakone die Hände aufgelegt bekamen oder diese Helfer, die dort gewählt wurden, da haben die Apostel ihnen die Hände aufgelegt, das heißt, sie haben sich sichtbar hinter diese Männer gestellt und die ganze Gemeinde in Jerusalem wusste, diese 7, da steht die ganze Apostelschaft hinter, die sind jetzt unsere eingesetzten Helfer. Oder eine andere Stelle, in Kapitel 8, Vers 17, wo Petrus und Johannes nach Samaria gerufen werden, zu Philippus, ist eine ganz eindeutige Stelle. Der Philippus hatte dort gewirkt in Samaria. Leute waren zum Glauben gekommen, aber sie empfingen nicht den Heiligen Geist. Warum nicht? Erst Petrus musste kommen und die Hände auflegen, weil Gott wollte nicht, dass die judenchristliche Bewegung und die christliche Bewegung in Samaria, eine samariterchristliche Bewegung, dass das auseinanderdriftet und 2 Arme der Christenheit wird. Deswegen mussten die Judenapostel, Vertreter des Judentums, kommen und denen erst die Hände auflegen. Damit war klar, das ist ein Strom der Christenheit. Judenchristen, Samariterchristen und später kamen auch noch Heidenchristen dazu, wie wir welche sind. Das ist eine Christenheit. Es gibt nur ein christliches Evangelium und eine christliche Bewegung. So hätte es sonst auseinanderbrechen können. Und darum Handauflegung, Identifikation. Und das Gleiche haben wir in Kapitel 9, 17, als Ananias dem Saulus die Hände auflegt, ja, und damit zeigt, wie ich stehe hinter dir. Du warst ein Mörder und Christenverfolger und Lästerer, aber jetzt bist du angenommen auch von uns Christen und du gehörst jetzt zu uns. Dann haben wir eine Stelle in Kapitel 13, 3, wo Hände aufgelegt werden könnte, auch heute, wenn Missionare ausgesandt werden. Es ist keine Mussbestimmung, es steht nicht da, das muss so sein, aber es ist ein gutes Zeichen, wenn die aussendende Gemeinde, die Ältesten einem ausziehenden Missionar oder Ehepaar die Hände auflegen und sagen, du gehst an unserer Stadt in die Mongolei und wir stehen hinter dir im Gebet und wir stehen hinter dir mit Gaben und schicken Päckchen zu Weihnachten und so weiter. Wir stehen hinter dir als ganze Gemeinde. Es gibt also einige Stellen, wo durchaus auch heute noch Hände aufgelegt werden könnten, vielleicht auch zur Erweckung einer von Gott geschenkten Gabe, so wie es Paulus bei Timotheus getan hat. Wobei ich aber betonen möchte, dass Timotheus diese Gabe schon hatte, die war in ihm, die wurde nicht durch Handauflegung übertragen. Paulus hat nicht dem Timotheus die Hände aufgelegt und dann hatte der auf einmal die Gabe eines Evangelisten, sondern die war in ihm und er hat Hände aufgelegt, das heißt, er hat sich hinter ihn gestellt und hat gesagt, du bist jetzt hier in Ephesus und du bist noch jung, aber ich, der Apostel Paulus, ich stehe hinter dir, und er hat ihm vor allem, vor der ganzen Ältestenschaft von Ephesus, die Hände aufgelegt. Und das hieß der junge Mann, den habe ich euch gesandt und hinter dem stehe ich und auf seine Weisungen hört. Er war ja ein Gesandter des Apostels. Diese Zwischenstellung gibt es heute in der Gemeinde so nicht mehr. Also ich würde sehr zurückhaltend sein mit Handauflegung, weil ich weiß, den Satz habe ich jetzt noch nicht gesagt, Träger falscher Geister haben leider oft einen Drang, geradezu einen Drang, fast eine Manie zur Handauflegung. Und vorschnelle Handauflegung ist geistliche Hurerei. In der charismatischen Bewegung, das wissen alle, die dort eine Zeit lang waren, die sich damit beschäftigt haben, wird leider ständig Hand aufgelegt. Es geht fast so weit, dass man sagt, was, du hast ein Problem, komm, ich leg dir mal schnell die Hände auf. Andauernd werden Hände aufgelegt, in manchen Großveranstaltungen sogar Massenhandauflegung. Ich weiß von einem Segnungsgottesdienst in Tübingen, da wurden die Teilnehmer, da waren etwa 600 Leute anwesend, aufgefordert, ihrem rechten und linken Nebenmann die Hand aufzulegen, dann dem Vorder- und dem Hintermann die Hand aufzulegen. So, da waren jetzt Christen und Nichtchristen, da waren Leute, die in allen Sünden lebten, vielleicht dazwischen, ja, und vielleicht sogar Leute, ich sag's mal extrem, unter Umständen okkult gebundene Leute. Ich möchte nicht wissen, was da im unsichtbaren Bereich passiert ist, wenn sich 600 bis 800 Leute gegenseitig die Hände auflegen. Das lehrt die Schrift nicht und da sollten wir sehr zurückhaltend sein. Ich kann es nur so sagen in der Verantwortung vor dem Herrn. Ich möchte jeden da bitten, sehr zurückhaltend sein im Blick auf Handauflegung. Das hat nichts damit zu tun, wenn ihr hier Seelsorge habt bei euren Ältesten in der Gemeinde oder das ist etwas ganz anderes. Oder wie gesagt, wenn Missionare ausgesandt werden oder auch beim Gebet der Ältesten über den Kranken nach Jakobus 5, obwohl dort nicht ausdrücklich steht, dass Hände aufgelegt werden sollen. Es steht nur da, dass die Ältesten über den Kranken beten sollen. Aber Vorsicht! Wenn der Handauflegende ein Unbekannter ist, wenn keine Gewissheit besteht, ob der Handauflegende ein gereinigtes Leben vor dem Herrn führt, Handauflegung setzt Vertrauensverhältnis voraus, dann würde ich auch sagen, Vorsicht, wenn Frauen Hände auflegen wollen. Wir haben nämlich dazu kein einziges Beispiel in der Bibel. Ich weiß, dass wir aus dem Schweigen der Schrift grundsätzlich keine Lehre bilden dürfen. Aber es ist auch nicht von ungefähr, wenn in der ganzen Bibel kein einziges Beispiel ist, dass Frauen Hände aufgelegt haben. Und dann glaube ich auch nicht, dass das gut ist, wenn es Frauen heute tun. Sonst wäre das bestimmt an irgendeiner Stelle erwähnt, damit auch da ein Vorbild in der Richtung wäre. Auf keinen Fall, wenn okkulte Bindungen vorliegen. Ich will daraus keine Erfahrungstheologie machen, aber ich weiß von einem jungen Prediger, der in Ostdeutschland einer schwer gebundenen Frau die Hände aufgelegt hat. Ich muss es euch leider sagen, der Mann wurde von jetzt auf nachher schwer depressiv und hat sich 6 Wochen später das Leben genommen. Und deswegen möchte ich das einfach hier im Raum so stehen lassen. Ich wäre da sehr zurückhaltend bei Handauflegung, wenn man weiß, da sind Menschen wirklich in richtiger Finsternis drin, okkult gebunden. Wenn sich in einer Großveranstaltung die Teilnehmer gegenseitig die Hände auflegen sollen, auch Vorsicht geboten und grundsätzlich nur, wenn beide Teile die Handauflegung wollen. Vielleicht dazu ergänzend, das Rückwärtsstürzen nach Handauflegung. In Pfingst- und charismatischen Kreisen kommt es oft zu dem Phänomen, dass Menschen nach Handauflegung durch bestimmte Gabenträger nach hinten auf den Boden stürzen. Bei charismatischen Veranstaltungen ist es sogar so, dass Auffänger hinter den Betreffenden stehen, für die gebetet wird. Männer oder Frauen stehen da und fangen die Betreffenden auf. Mit denen wird gebetet. Manchmal werden sie nur an der Stirn getippt. Ich habe sogar gesehen, in Pensacola, Florida, letztes Jahr, wie eine Frau, eine zarte Frau, vor einem kräftigen Mann stand und den nur so antippte und dann fiel der nach hinten um. Also der hat sich wahrscheinlich wehgetan, weil ihn niemand aufgefangen hat und er auf den Boden stürzte und sogar noch über eine andere Frau drüber, die da schon lag. Und die hat sogar Schmerzensbekundungen von sich gegeben. Ja. Dann habe ich gesehen, wie Leute sogar gar nicht berühren, sondern nur mit der Hand gefächert haben, so vor jemanden, und die fielen um. Das alles kann man heute sehen, und zwar immer nach hinten fallen. Und wer seine Bibel nur ein bisschen kennt, der weiß, dass Rückwärtsfallen in der Bibel immer im negativen Zusammenhang vorkommt. In 1. Mose 49, 17, wo der Segen über Dan ist, da heißt es, den Reiter wird eine Schlange beißen und er wird nach hinten stürzen. Oder in 1. Samuel 4, 18, das bekannte Beispiel Eli, der unter Gottes Gericht ist, er fällt nach hinten vom Stuhl und bricht sich das Genick, Gericht Gottes über ihn. Und in Jesaja 28, 13 vor allen Dingen, wo zum ersten Mal Zungenrede in der Bibel vorkommt, auch dort ist schon im Zusammenhang mit Rückwärtsfallen die Rede. Ich möchte darauf später zu sprechen kommen, wenn wir über die Zungenrede reden. Menschen, die Gott begegnen, fallen grundsätzlich auf ihr Angesicht. Jedenfalls in der Bibel. Augenblick noch. Johannes in der Offenbarung, er fällt auf sein Angesicht und andere. Ich weiß, da gibt es die eine Stelle im Garten Gethsemane, wo der Herr Jesus sagt, ich bin's, und dann fallen sie alle, auf den Boden. Aber das ist ja nicht ein Niederfallen freiwillig in Anbetung, sondern da sind sie ja hingefallen im Garten Gethsemane aus Ehrfurcht vor, weil seine Majestät auf einmal aufblitzte, auch dort im Garten Gethsemane. Diese Stelle kann man nicht heranziehen in dem Zusammenhang. Man kann wirklich sagen, Menschen, die Gott begegnen, fallen, wenn sie fallen, auf ihr Angesicht. Und Rückwärtsfallen hat eine tiefe Symbolik in der Bibel. Man muss immer gucken, wo kommt das zum ersten Mal vor? Weiß jemand, wo es zum ersten Mal vorkommt, wo jemand rückwärts fällt in der Bibel? Noah. Noah hat sich ein Räuschle angetrunken und fällt nach hinten um, liegt aufgedeckt in seinem Zelt. Rückwärtsfallen ist, heißt in der Bibel, Aufdecken der Blöße. Und das ist Gericht. Aufdecken der Blöße. Er liegt nackt in seinem Zelt und die Brüder gehen dann rückwärts rein und decken ihn zu. Und der eine hat gespottet, der Ham. Da kommt das vor, und in diesem Zusammenhang sehen wir sehr, sehr seltsam, wenn da Menschen nach hinten fallen. Das wird zwar mit allen möglichen Konstruktionen verteidigt, warum das doch der Heilige Geist sein soll, der das hervorbringt, aber ich wäre da sehr, sehr skeptisch, wenn Leute nach hinten umfallen. Überhaupt über das Umfallen müsste man sich noch unterhalten, wie das zustande kommt, dass Leute plötzlich nach hinten umkippen. Macht das der Heilige Geist? Darüber möchte ich auch später noch kurz eingehen. Erwin erstmal.
Ich gehe eigentlich davon aus, dass im Filmsprach oder als Maliger einfach auch weiß von der Bibel her, wie das da normalerweise beschrieben ist, und kann auch diese Konstruktionen, wie das nennt,
Ja, da werden eben solche Stellen herangezogen, wie zum Beispiel Johannes 18 in Gethsemane, ja, wo man sagt, aber da sind doch auch Leute zurückgefallen. Die sind, glaube ich, auch zurückgewichen. Sie fielen rückwärts auf den Boden. Und da sind doch auch welche umgefallen vor Jesus. Nur man vergisst eben, dass die dort im Erschrecken vor seiner Heiligkeit und Majestät umgefallen sind und dass das im Grund auch ein Gericht war über sie, was er aber dann zurückgehalten hat, weil er sich ja gefangen nehmen lassen wollte freiwillig. Er hätte sie in diesem Augenblick vernichten können, wenn er gewollt hätte. Er hatte auf seine Allmacht verzichtet in dem Augenblick. Diese Stelle kann man nicht heranziehen. Die greift da in dem Augenblick nicht, wenn man damit rechtfertigen will, dass Leute nach hinten fallen. Das ist ein anderer Zusammenhang. Ja. Das kann ich jetzt nicht sagen, da habe ich noch nicht geschaut, wie das im Griechischen steht. Ich weiß nur, dass diese Stelle verwendet wird von einigen, um das zu rechtfertigen. Und damit kann man es nicht rechtfertigen. Ja? Das ist viel zu dünnes Eis. Ich hätte noch zwei Punkte vor unserer Pause, wenn das geht. Ja? Ich habe eben gerade die Frage angerissen, ob das überhaupt richtig ist, dass Menschen plötzlich umstürzen. Also macht das der Heilige Geist, dass er uns plötzlich umwirft, ja, auf den Boden wirft? Ist es überhaupt so biblisch haltbar? Damit sind wir beim dritten, die falsche Praxis der Passivität. Schaut, Geistestaufe wird nach charismatischem Verständnis erstens durch Handauflegung übertragen und zweitens, wenn sich der Empfänger innerlich passiv verhält. Er muss sich ohne innere Anspannung einfach öffnen und treiben lassen. Und dieses Phänomen der Passivität, das finden wir erstmal in der fernöstlichen Mystik, das ist im Hinduismus drin, in all den fernöstlichen Sachen, in TM und diesen Sachen haben wir diese Passivität, dass man sich innerlich ohne Anspannung verhalten muss. Also mit anderen Worten, seinen Verstand ausschalten. Die Engländer sagen, to make the mind blank, also das Bewusstsein ausschalten, ganz passiv machen. Und Watchman Nee sagt zu Recht, ein passiver Verstand ist ein Einfallstor für Finsternis. Da glaube ich, da gibt es einfach Gesetze, zum Beispiel auch Hypnose funktioniert nur mit einem Menschen, der sich so ohne Anspannung verhält. Deswegen nehmen die Hypnotiseure meistens Frauen. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich habe das selber schon miterlebt. Sie suchen sich meistens Frauen raus, sie gucken ganz genau, wen sie nehmen. Und wenn jetzt ein Hypnotiseur mich nehmen würde oder dich und du würdest dich innerlich ganz stark dagegen sperren, mit vollem Bewusstsein könnte der nichts machen über dich. Habe ich auch schon gesehen, wie er Leute wieder zurückgeschickt hat, mit denen er nichts anfangen konnte. Aber dann habe ich gesehen, wie ein 2,5-Zentner-Mann ein junges Mädchen hypnotisiert hat, völlig in Trance, der hat die da wirklich wie eine Marionette tanzen lassen, ja, im Eisstadion in Liebenzell. Und dann hat er die auf zwei Stühle legen lassen, mit dem Kopf auf den einen Stuhl und mit den Fersen auf den anderen Stuhl. Und zwar mit dem Gesicht nach oben. Und dann hat sich der 2,5-Zentner-Mann auf den Bauch von diesem Mädchen gestellt. Könnt ihr euch das vorstellen? Hypnose, das sind Finsternismächte, ja, das sind Kräfte, das gibt es in dieser Welt. Da wird ein Mensch normalerweise durchbrechen, ja, die hätte die Wirbelsäule gebrochen. Und der hat die hypnotisiert und hat sich da drauf gestellt. Da war kein Brett drunter. Ja, das gibt's alles. Also Hypnose, Mediumismus, auch im spiritistischen Zirkeln werden Leute ausgesucht, die das können, die sich völlig passiv machen können. Und dann kann ein anderer Geist da wirken. Und leider muss ich auch sagen, findet man wirklich in der Pfingst- und charismatischen Bewegung auch dieses Phänomen der Passivität. Jetzt nicht auf denselben, bitte, nicht auf derselben Ebene wie in der fernöstlichen Mystik oder Hypnose und Mediumismus, aber derselbe wird praktiziert, wenn zum Beispiel, wenn es um den Empfang der Geistestaufe geht, wird dem Betreffenden gesagt, du musst dich innerlich ganz öffnen. Bitte schalte alles aus. Lass deine Gedanken zur Ruhe kommen. Denk an nichts mehr. Öffne dich. Lass dich fallen. Wird sehr oft gesagt. Lass dich fallen. Ja? Und nur Leute, die das können, die das machen, die machen auch dann diese Erfahrung der sogenannten Geistestaufe und können dann hinterher in Zungen reden oder was auch immer, was dann die Folge ist. Was müssen wir von der Bibel her dazu sagen? Die Schrift spricht zwar viel von Stille, aber nie von Passivität. Das ist ein großer Unterschied. Die Bibel fordert uns auf, geistlich aktiv zu sein. Sie sagt, wacht, ringt, sucht, jagt nach, klopft an. Ja, das sind alles aktive Dinge. Und nie werden wir in der Bibel aufgefordert, so, jetzt setzt euch mal hin und zündet mal ein Kerzchen an. Und dann schaut er mal in euch rein und hört mal, was da für Stimmen von innen hochkommen. Nirgendwo werden wir das finden. Aber genau diese Dinge, Passivität, finden wir leider, gerade wenn es um diese sogenannte Geistestaufe geht, in der charismatischen Bewegung. Viertens, die falsche Auslegung von Joel Kapitel 3. Das noch vor der Pause. Joel Kapitel 3 dürfte viele von uns bekannt sein, ist ja ein Kapitel, das sich stark mit einer Geistesausgießung beschäftigt. Und vielleicht sollten wir doch die Stelle in Apostelgeschichte aufschlagen. Oder zuerst Joel. Joel Kapitel 3. Wir brauchen nicht das Ganze lesen, aber doch ein Stück von Joel. Kapitel 3. Da sagt der Prophet Joel an das Volk Israel gerichtet, bitte, nicht an Menschen im heutigen Gemeindezeitalter, an das Volk Israel gerichtet. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und selbst über die Knechte und die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Dann geht es weiter, dass Wunder am Himmel und auf Erde geschehen werden, Blut, Feuer, Rauchsäulen, die Sonne wird sich verwandeln in Finsternis, Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt. Hier ist im Zusammenhang vom Tag des Herrn die Rede. Der Tag des Herrn ist eindeutig die 7 Jahre Trübsalszeit, von der die Bibel spricht, ja, in der Offenbarung des Johannes. Die Trübsalszeit ist der Tag des Herrn. Und da, bevor das geschehen wird, wird Gott dann, wenn das geschehen wird, wird Gott nochmal den Geist ausgießen. Und nach dieser Trübsalszeit kommt ja dann auch das sogenannte tausendjährige Reich, wo Israel wieder das Bundesvolk Gottes sein wird im Mittelpunkt. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. So, jetzt müssen wir uns kurz damit beschäftigen. Petrus zitiert diese Joel-Stelle in der Pfingstpredigt. Damals geschah die erste Erfüllung der Joel-Verheißung, nämlich Geistausgießung an Pfingsten, Weissagung, Errettung vieler Menschen, hat sich an Pfingsten in Jerusalem erfüllt. Aber Joel 3 geht ja noch weiter, da ist ja noch von Blut und verfinsterter Sonne und Rauch und so weiter die Rede. Das heißt, die zweite Erfüllung dieses Joel-Wortes steht noch aus. Und jetzt ist die Frage, wann das kommt. Und die Charismatiker berufen sich alle auf die Joel-Stelle in der Rechtfertigung ihrer Visionen, prophetischer Reden und all dieser Erscheinungen, die es in charismatischen Gemeinden heute gibt, wird hauptsächlich die Joel-Stelle zitiert. Und wir müssen jetzt fragen, ist die Joel-Weissagung jetzt für das Gemeindezeitalter gegeben? Hat einer der alttestamentlichen Propheten die Gemeinde gesehen, die Gemeinde des Leibes? Kein einziger. Keiner der alttestamentlichen Propheten wusste etwas von der Gemeinde Jesu Christi, von dem Geheimnis, dass aus Judenchristen und Heidenchristen ein Leib gebildet wird. Dieses Geheimnis wurde erst dem Apostel Paulus geoffenbart, nach dem Epheserbrief. Keiner der alttestamentlichen Propheten hat eine einzige Weissagung auf die Gemeinde gemacht. Es gibt ein paar typologische Hinweise und es gibt ein paar christologische Hinweise, aber es gibt keine Weissagungen von Propheten des Alten Testaments auf die Gemeinde. Wenn er mir eine zeigt in der Bibel, dann würde ich fast sagen, gebe ich euch den Inhalt meines Portemonnaies, aber das brauche ich nicht versprechen. Ihr werdet auch keine Stelle finden. Joel 3 ist ein Wort an Israel, wollen wir erstens mal festhalten. Es ist nicht an die Gemeinde gerichtet. Heute Morgen haben wir von Haushaltungen gesprochen, die Haushaltung Israels. und die Haushaltung der Gemeinde. Keiner der Propheten hat der Gemeinde irgendetwas zu sagen gehabt. Sie wussten nichts von der Gemeinde. Sie hatten nur die sogenannte Berggipfelperspektive. Schade, ich habe eine Folie davon, ich habe sie nicht gefunden. In einer meiner vielen Ordner ist sie verschwunden und ich habe sie nicht gefunden und konnte so schnell keine neue machen. Aber ihr könnt euch das vorstellen. Ich fahre heute Abend noch nach Beatenberg in der Schweiz, im Berner Oberland, gegenüber von Jungfrau, Eiger und Mönch. Und wenn man da oben steht, auf dem Eiger meinetwegen, und schaut dann über die 4000er im Berner Oberland, dann sieht man, wenn man auf dem Berg steht, man sieht das nächste Tal, das vor einem liegt, kann man das ganze Tal sehen bei schönem Wetter. Und dann sieht man den nächsten Gipfel, und dahinter sieht man nur noch weitere Gipfel. Man sieht nicht, dass da große Täler dazwischen liegen, mit Autobahnen und Seen und Städten und alles. Man sieht dann nur noch am Horizont Gipfel, Gipfel, Gipfel. Man weiß nicht, wie tief die Täler sind, die dazwischen sind. Berggipfelperspektive. Und die Propheten des Alten Testaments, die haben alle den Gipfel gesehen, erstes Kommen Jesu. Bethlehem, die Krippe. Micha und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist, aus dir wird mir der kommen, denn Israel Herr sei. Bethlehem haben sie gesehen, die Krippe. Oder heute Morgen haben wir Jesaja 5 gelesen, ja? Friedefürst, der kommen wird. Das haben sie gesehen, Jesaja. Und dann sehen sie wieder den herrschenden Christus im tausendjährigen Reich. Jesaja sieht auch den leidenden Christus. Aber dann sehen sie wieder Christus, der herrscht im tausendjährigen Reich. Aber keiner der Propheten sah, dass dazwischen, zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen Jesu, eine Zwischenzeit von 2000 Jahren liegen würde der Gemeinde, in der wir jetzt gerade sind. Keiner hat es gesehen. Ich sage nochmal, zeigt mir eine Stelle im Alten Testament, ihr werdet sie nicht finden. Und deswegen kann Joel nicht hier die Gemeindezeit gemeint haben. Keiner der Propheten hat für die Gemeindezeit geweissagt, sondern er meint mit der Geistausgießung, dass am Beginn des tausendjährigen Reiches, wenn Israel den erkennen wird, in den sie gestochen haben, wenn Israel Christus als Messias annimmt, wenn sie den sehen, in den sie gestochen haben, den Mann mit den 5 Wunden, wenn sie den erkennen, dann wird das ganze Volk Israel, das heißt der Überrest, der das erleben wird, wird den Geist empfangen und dann werden diese Dinge passieren, die Joel hier vorausgesagt hat. Es ist also zu Beginn des 7. Zeitalters, des tausendjährigen Reiches wird sich das erfüllen und nicht am Ende des 6., in dem wir jetzt leben, im Gemeindezeitalter. Es kann nicht so sein, weil keiner der Propheten die Gemeinde überhaupt gesehen hat. Das heißt, der Ausdruck in den letzten Tagen bedeutet nicht das Ende der Gemeindezeit, sondern die zweite Erfüllung der Joel-Weissagung wird nach der Entrückung der Gemeinde geschehen, wenn der Überrest Israels in der großen Trübsal den Herrn Jesus als Messias annehmen wird. Zu jener Zeit wird sich auch der bisher noch unerfüllte zweite Teil der Weissagung erfüllen, nämlich Blut, Feuer, Finsternis, noch nicht erfüllt. Es wird sich dann erfüllen. Und im Neuen Testament spricht im Blick auf die Endzeit alles von Verführung, Überhandnehmen des Unglaubens und Abfall, aber in keiner Stelle von einer weltweiten Erweckung. In Pfingst- und charismatischen Kreisen wird immer mehr die Botschaft verbreitet durch Propheten. Seit einiger Zeit haben wir eine Prophetenbewegung. Das sind Propheten, die sich so nennen, die verbreiten die Botschaft, eine weltweite Erweckung steht bevor. Und die soll eben begonnen haben in Pensacola, Florida, in dieser Gemeinde, wo seit 3 Jahren Erweckungsveranstaltungen stattfinden, die ich letztes Jahr besucht habe. Und also wenn das der Beginn der Welterweckung ist, ja, dann ahne ich einiges, was da auf uns zukommen wird. Zum Beispiel einer dieser Propheten ist Rick Joyner, die Engel, die Ernte und das Ende der Welt. In diesem Buch beschreibt er, was jetzt kommen wird, wenn die Welterweckung ausbrechen wird. Ich will es jetzt nicht zitieren wörtlich, aber er sagt, Kinder werden die Träger der Erweckung werden. Kinder werden in Altersheime gehen und den Kranken die Hände auflegen und die Altersheime werden geschlossen werden, weil alle Kranken und Gebrechlichen nach Hause gehen werden und das Altersheim kann zumachen. Ja? Die sind wieder fit und so weiter. Das schreibt er in dem Buch, das wird passieren. Das wird verbreitet. Rick Joyner ist jetzt wieder hier zu einer Konferenz demnächst. Diese Botschaften werden verbreitet und wenn ihr fragt, worauf man da stützt, Joel 3. Ja, die Ausgießung wird kommen, die steht unmittelbar bevor. Zum Beispiel sagte Dr. Yonggi Cho, er sah voraus, dass die weltweite Erweckung in Amerika beginnen wird, in Pensacola, ist nämlich die älteste Stadt Amerikas, und dort sei die Geistausgießung, würde dann über New Orleans die Ostküste raufgehen und von dort aus weiter über die ganze Welt. Und das wird schon inzwischen weltweit verbreitet, was dort geschieht, über Internet hauptsächlich, auch über die vielen, die dorthin pilgern. Es wird verbreitet. Aber ob das die weltweite Erweckung gibt, ja, die, von der da die Rede sein soll, das wage ich zu bezweifeln. Ich wollte es einfach hier deutlich sagen, Joel Kapitel 3 gibt das nicht her, wer sich auf Joel 3 beruft heute mit Visionen und solchen Dingen, die da beschrieben sind, der hat die Schrift nicht hinter sich, weil Joel in ein anderes Zeitalter gesprochen hat und wir müssen das richtig auslegen, so wie ich versucht habe heute Morgen zu zeigen, ja, dass wir die Heilsgeschichte beachten müssen und nicht einfach ein Wort, das Israel gegeben ist, so mir nichts, dir nichts auf die Gemeindezeit übertragen können. Wenn wir das machen, verlassen wir einfach im Boden solider Schriftauslegung und dann ist natürlich Tor und Tür geöffnet für alles Mögliche. Schlussfolgerung: Visionen, die sich auf diese Stelle in Joel 3 oder Apostelgeschichte 2 berufen, sind mit größter Vorsicht zu genießen, ebenso Leute, die sich für ihre Weissagungen auf eben diese Verse berufen. Ich würde gerne an der Stelle die Pause machen. Wir haben jetzt schon eine Weile ganz konzentriert zugehört, mitgemacht. Machen wir einfach hier den Break. Vielleicht gibt es auch noch eine Tasse Kaffee oder so und vor allen Dingen auch frische Luft.